Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich heiße Daniel, einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und in meinem Studium bin ich viel Zug gefahren. Ich hatte so einen Studienort und einen Wohnort und die waren getrennt von etlichen Kilometern, sodass ich so mindestens anderthalb Stunden in irgendeiner Form von Zug verbracht habe, so ein Weg. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mein geisteswissenschaftliches Studium so gut geschafft habe. Ich hatte viel Wartezeit, so auf dem Flur, auf dem Bahnsteig, auf irgendwelchen Treppen von Regionalzügen. Da kann man viel lesen, sage ich euch. Und es ist gar nicht untypisch, aber folgende Situation hat sich ergeben. Ich renne so durch einen der Bahnhöfe, die ich da eben so abklappere. Und in meiner Erinnerung ist das richtig filmreich, wie ich die Leute beiseite schiebe, über eine Omi rüberspringe, so bockspringmäßig, so Kinderwagen zur Seite. Und dann hechte ich die Treppe nach oben zum Bahnsteig. Und zu meinem großen Entsetzen sehe ich nur noch so das Hinterteil von meinem Zug, wie es den Bahnhof verlässt. Ah, Wartezeit. Und ich lasse mich dann so völlig außer Atem auf die ziemlich kalte Wartebank fallen und sitze dann da, kram eins meiner Bücher raus und fange an zu lesen. Wartezeit will gut genutzt sein, lese so ein bisschen, versuche die Argumentationsketten zu verstehen, völlig außer Atem. Aber irgendwann bin ich drin in der Lektüre. Ich bin so gut drin in meiner Lektüre, dass ich nicht merke, wie 30 Minuten später mein Zug einfährt. Und ich lese und mit Piepen öffnen sich die Zugtüren. Ich lese, Fahrgäste steigen aus, ich lese. Alle um mich herum steigen erleichtert ein, dass dieser Zug endlich da ist. Ich lese weiter und irgendwann kann ich mich dem Bann meiner Lektüre entziehen und ich sehe mit Entsetzen ein sehr vertrautes Bild. Das Hinterteil meines Zuges, wie es gerade den Bahnhof verlässt. Nochmal warten, diesmal aber ohne Lesen. Wie gut bist du im Warten? So beim Arzt, aufs Essen, auf das freie Badezimmer. Und vor allen Dingen, also Handynutzung gilt da nicht. Ich habe gestern, während ich auf meine Kinder gewartet habe, nochmal geguckt, so Statistik, wie oft nutzen wir eigentlich unser Handy? Wir berühren unser Smartphone, der durchschnittliche Mensch, 2617 Mal am Tag. Und wenn du sagst, ich berühre es weniger, dann berührt die Person neben dir ihr Smartphone halt 5000 Mal und du nur 1000 Mal. Aber wie gut bist du im Warten? Ich kenne wenige Leute, die wirklich gut sind im Warten. Was eigentlich verrückt ist, weil wir Warten ja ständig machen, unabhängig von unserer Lebensphase und unabhängig von unserem Alter. Und das ist ein lustiger Gedanke, wenn man das mal so weiterspinnt. Da ist eine Tätigkeit, die wir alle tun, aber wir werden nicht wirklich besser dabei. Stell dir das mal vor, so für andere Themen in deinem Leben. Zum Beispiel eine Sportart. Stell dir mal vor, das wäre eine Sportart der Fall. Keine Lernkurve, also so gar nicht. Meldest dich in der Tanzschule an und 40 Jahre später tanzt du immer noch wie am ersten Tag. Und du denkst, aber beim Warten nehmen wir es hin. Oder Thema Anziehen. Stell dir vor, du würdest dich heute immer noch so anziehen wie dein dreijähriges Ich. Einfach nichts dazugelernt. Wie beim Warten. Das alles, um euch zu sagen, schön, dass ihr da seid. Ich predige heute übers Warten. Und ich versuche es möglichst relevant zu machen. Und ich glaube, es ist relevant. Und wenn man das nicht so lustig macht, ich glaube, wir alle haben auch größere Themen, auf die wir warten. Und wo wir merken, die Frage ist nicht nur, wie wartet man gut, sondern wie lernt man es auszuhalten? Wie lerne ich es, eine Spannung auszuhalten, wenn ich zum Beispiel auf eine Heilung warte? Oder auf finanzielle Entlastung? Wie kann ich mit dieser Spannung umgehen, dass diese Welt noch nicht so ist, wie ich eigentlich denke, dass sie sein sollte, mit Ungerechtigkeit? Vielleicht ist eine Beziehung nicht das, was du dir eigentlich vorstellst. Oder du wartest auf Trost oder darauf, dass der HSV aufsteigt. Und wir alle wissen, es gibt Dinge, die werden sich nicht so schnell ändern. Und manche Themen ändern sich nie im Leben. Und es geht eher darum, zu lernen, mit dieser Spannung zu leben. Vielleicht ist das eine Krankheit, die halt einfach Teil des Lebens ist oder was anderes. Und dann ist es eben nicht so lustig, sondern es ist eine Spannung, die an uns zieht. Und ich möchte heute mit euch gucken, wie können wir lernen, dass diese Spannung nicht nur an uns zieht, sondern dass sie uns nicht zerreißt am Ende. Jesus erzählt eine Beispielgeschichte und diejenigen, die beim Bibelprojekt mitmachen, die werden das schon gelesen haben. Im zweiten Teil der Bibel in Lukas 12 erzählt Jesus eine Geschichte. Und ich werde die Geschichte gleich mit euch anschauen, ab Vers 35. Und da werden wir entdecken, erstens, was machen wir eigentlich, während wir warten? Zweitens, mit welcher Haltung kann man denn so warten? Und dann drittens, wie verändert es, wenn wir entdecken, wer uns da erwartet, wie wir warten? Okay? Dann schauen wir mal in die Bibel. In Lukas 12, ab Vers 35. Jesus erzählt hier eine Geschichte. Und er sagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf ihren Herrn warten, der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selbst bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst am frühen Morgen. Sie dürfen sich jedenfalls freuen, wenn er sie bereit findet. Aber das ist auch diese Spannung, ne? Wann kommt er denn eigentlich? Und Jesus erzählt hier quasi eine Beispielgeschichte, um so geistliche Prinzipien zu verdeutlichen. Und in der Geschichte dieser Hausherr, das ist dann Jesus, und die Diener, das wären jetzt die Menschen, die sich als Christen bezeichnen, die Jünger, die Nachfolger. Und die kriegen in dieser Abwesenheit Verantwortung übertragen, wissen nicht genau, wann ist die Party vorbei, wann kommt der Hausherr wieder und müssen sich bereithalten. Und wir ahnen hier schon, im Reich Gottes, da wo Jesus das Sagen hat, ist Warten nichts Untätiges. Aber ich übertrage das jetzt nochmal auf eine Situation für uns, die wir wahrscheinlich mit Dienern und Knechten und Mägden nicht ganz so viel zu tun haben. Du kannst dir das vielleicht wie eine Babysitter-Situation vorstellen oder House-Sitting. Ja, da ist jemand, der vertraut dir, jemand, der meint es gut mit dir und der sagt, ey, ich habe hier ein tolles Haus in Barcelona oder was weiß ich wo, willst du dich darum kümmern? Oder Kinder, ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis. Und dann ist klar, was erwarten die Eltern, was erwartet der Hausbesitzer, die Wohnungsbesitzerin, wie auch immer. Na, dass du alles wieder in einem guten Zustand zurückgibst. Die Kinder und die Wohnung und all das. Und zugleich darfst du all die Privilegien nutzen und es ist nichts Untätiges. Warten im Reich Gottes ist nichts Passives. Und damit stellt sich ja die Frage, okay, was macht man denn, während man so wartet? Während man wartet, dass endlich alles gut wird, dass der Hausherr wiederkommt und die Dinge sortiert und so, was sollen wir denn da machen? Und ich will mit euch mal so einem Gegenbeispiel lernen, wie man es nicht macht. Jesus erzählt da nämlich in den folgenden Versen noch die Geschichte von einem Diener, der nicht so gut im Warten war. Und das ist quasi das Learning, wie man es nicht tut. Ab Vers 45 sagt Jesus dann, wenn jener Diener aber denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Dienerschaft zu schikanieren, andere Übersetzungen schreiben schlagen, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Also geht es um eine Art von schlechtem Warten. Du bist in dieser Spannung drinne von, ich will was, aber noch ist es nicht so weit. Schon jetzt merke ich, es sollte eigentlich anders sein, aber noch ist es nicht so weit. Und man kann irgendwie diese Zeit schlecht füllen im Sinne von, was hat er hier gesagt? Maßlosigkeit, Egoismus, Übergriffigkeit, me, myself and I, alles für mich, so. Tu es so nicht. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wartezeit schlecht gefüllt oder Warten nicht ausgehalten und dann ist es nicht so gut verlaufen? Ich könnte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Tue ich jetzt nicht. Wir wollen ja lernen, wie man es richtig macht. Also warten im Reich Gottes. Wie tut man es? Wie wartet man richtig? Naja, indem man genau das Gegenteil tut von all dem, was wir da gelesen haben. Sich um andere kümmern. Leben schützen. Schöpfung bewahren, um es mal praktisch zu machen. Abgeben. Vielleicht von Besitz, so wie wir es gerade gehört haben. Und wenn du sagst, boah, Zehnten geben ist jetzt irgendwie eine Challenge, fang mal damit an und gib anderen einen aus. Ist ja schon, oh, ein Döner für andere bezahlen. Hm? andere versorgen, anstatt sich selber alles nach seinem Gusto einzurichten. Und da möchte ich vielleicht zu den Eltern sprechen, bin selber Vater. Ist ja die Verlockung manchmal beim Hamburger Wetter, schlechtes Wetter, man ist müde. Ach Leute, wir bleiben heute zu Hause. Ich glaube, gute Verwalterschaft ist, sagen, ich packe die Kinder ein. Wir sind eine Familie, die zur Kirche geht. Und zwar immer. Denn ich habe eine Verantwortung für Kinder, die keinen Podcast hören können. Und ich bringe sie hin und ich versorge. Kurz, im Reich Gottes warten wir, indem wir Segen sind, indem wir Gutes tun, indem wir ja, gute Dinge bewirken, auch wenn bei uns vielleicht noch nicht alles rund läuft. Da möchte ich mal fragen, wie ist es mit dem Segensfluss aus deinem Leben? Wie lebst du in dieser Wartezeit, während du auf Heilung wartest, darauf, dass Dinge in Ordnung kommen, dass endlich die Politiker das tun? Wie lebst du da so? Ich habe von Pete Gregg, das ist der Gründer von 24/7 Prayer und auch ein Pastor in England, ein cooles Beispiel gefunden, so zum Selbsttest. Du kannst ihn mal machen. Und er hat gesagt, eigentlich, um zu checken, wie viel Segen aus deinem Leben fließt, brauchst du nur 3 Fotos machen. 3 Screenshots oder Bildschirmfotos. Und zwar, mach doch mal ein Bild von deinem Konto. Und dann guck mal, wie bewegen sich die Finanzen? Wo gehen die hin? Fließt was auch zu den anderen? Thema Geld? Dann mach als zweites einen Screenshot von deinem Kalender. Bist du jemand, der sich in andere investiert? Oder ist der Hustle einfach nur mein Leben? Zeit weggeben, Aufmerksamkeit schenken. Ein drittes, sagt er, ist, mach mal einen Screenshot von deiner Gebetsliste. Und wenn du es nicht hast, Gebets-App, wenn du das nicht hast, einfach stell dir vor, man könnte deine Gebete fotografieren. Das drückt ja aus, wofür unser Herz schlägt. Ne? Wofür unser Herz schlägt, dafür beten wir. Wie fließt der Segen? Ich war diese Woche unterwegs und darf morgen mit meinen vier Pastorenkollegen auch wieder auf Achse sein. Da haben wir auch Wartezeiten. Und so stand ich jetzt diese Woche an einem Bahnsteig. Ist mir übrigens aufgefallen, amerikanische Prediger sagen immer neulich im Flugzeug, deutsche Prediger neulich in der Bahn, während ich wartete. Also ich stand am Bahnsteig mit einer Pastorenkollegin und wir haben uns angeregt unterhalten und auf einmal dreht sie sich weg und ich denke, hä? Und dann stelle ich fest, da ist ein junger Mann zu uns gekommen und so nach allem, was man mitgekriegt hat, so gebeugt, hat genuschelt und er sah wie jemand aus, dem es nicht gut geht und er hatte so Kleinigkeiten dabei, die er uns verkaufen wollte. Und meine Kollegin hat ihn angelächelt, hat ihm Geld gegeben, hat ihm gesagt, dass Gott ihn lieb hat. Und dann hat er so seine Kette von unter der Jacke rausgefummelt, gesagt, ich glaube auch an Gott. Und dann haben die beiden sich unterhalten, total angeregt, ich war völlig raus. Die haben sich unterhalten und am Ende waren wir umringt von Leuten und meine Kollegin hat dann mit seinem Einverständnis die Hände auf ihn gelegt und ihn am Bahnsteig gesegnet. Und ich dachte dann, ey, ich glaube, das könnte das sein, was Jesus meint. Sich unterbrechen lassen, Zeit verschenken und Aufmerksamkeit, Geld weggeben. Sie ist sogar so eine, die hat so ganz strategisch, hat sie immer Kleingeld in der Hosentasche, ist einfach vorbereitet. Ich glaube, sie hat die Lampe brennen, würde Jesus sagen. Und dann hat sie gar nichts ausgemacht, dass wir umringt waren von vielen Leuten, also Hamburger Hauptbahnhof, irgendwie morgens 9 Uhr oder so. Und sie segnet ihn, sie gibt das, was sie hat. Segen weggeben. Also warten im Reich Gottes ist nichts Passives, es ist etwas Aktives. Das haben wir jetzt gesehen. Und jetzt ist die Frage, okay, mit welcher Haltung sollen wir denn warten? Denn in einem Raum von dieser Gruppengröße und bei manchen Menschen, die ich hier von der Persönlichkeit her kenne, ahne ich, ihr kriegt langsam so ein Gefühl von Druck. Oh, Bildschirmfotos, Rechenschaft, Jesus kommt wieder, Verantwortung, Druck. Ich glaube, das ist nicht der Ansatz von Gott und das ist auf gar keinen Fall der Ansatz unserer Gemeinde. Und das hängt mit Gott zusammen, mit dem Gott, mit dem wir unterwegs sind. Ich glaube, diese wartende, segensspendende Haltung ist etwas sehr Positives und Fröhliches. Und das wiederum hängt auch mit Jesus zusammen. Denn bevor er diese Beispielgeschichte einführt, sagt er Folgendes in Vers 32. Er sagt über Gott, den Vater, euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich zu geben. Andere Bibelübersetzungen schreiben, er hat große Freude daran, euch sein Reich zu schenken. So was steht hier nicht. Hier steht nicht, ey, wenn du richtig gut bist im Warten und dich so richtig angestrengt hast, dann wird Gott dich in seinem Reich willkommen heißen. Hier steht auch nicht, ey, wenn du dich selber so 100% annehmen kannst, alle Fragen so einen religiösen Kontext beantworten kannst und es dir überhaupt nichts ausmachen würde, auf dem vollen Hamburger Hauptbahnhof für einen wildfremden Menschen zu beten, während alle gucken, dann, hier steht, Freude. Freude und Geschenk. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Das Leben im Reich Gottes ist ein Geschenk. Gott schenkt dir sein Reich. Und egal, was du jetzt gerade vorher gehört hast über Segenstrom und so weiter, Leute anlächeln, auf sie zugehen, Trost spenden, Zeit spenden, Geld spenden, was auch immer. Es ist zuerst mal Gott, der dir etwas schenken möchte. Und seine Haltung dabei ist Freude. Gott ist fröhlich. Gott ist happy. Gott geht's gut. Gott hat Freude daran zu schenken. Guck mal in die Beispielgeschichte. Wann kriegt der Diener oder die Dienerin die Verantwortung übertragen? Nachdem sie ein Examen gemacht hat, nachdem sie so eine Schulung gemacht hat, wie regelt man das hier? Sondern erst kommt die übertragene Verantwortung und danach gibt's das Gespräch. Jesus schenkt Verantwortung weg. Und natürlich weiß Gott, dass ich oft gar nicht weiß, was ich eigentlich hier tue. Aber er hat sich entschieden, sein Reich zu bauen mit Chaoten wie mir und let's be honest, auch mit Chaoten wie denen hier. Freude, es macht ihm Freude zu beschenken und ich glaube, das ist der Modus und die Grunddynamik im Reich Gottes. Dass da ein Gott ist, der fröhlich ist und der es liebt zu beschenken und aus dem eigenen Beschenktsein fröhlich zu erzählen, fröhlich abzugeben. Das griechische Wort, das hier steht, kann man auch übersetzen mit Zustimmung. Gott hat eine Zustimmung dazu, dich zu beschenken oder mit zufrieden sein. Gott ist zufrieden damit, wenn er dir ein Geschenk macht. Das ist doch ein cooler Gedanke, oder? Überleg mal, wie könnte dieser Gedanke deinen Alltag verändern? So in deinen alltäglichen Aufgaben, wie du eben handelst, während du diese Spannung merkst. Wie könnte dieser Gedanke verändern, wie du dich in dieser unvollkommenen Gemeinde engagierst? Wenn du denkst, es ist ein Gott der Freude, der mich zuerst beschenkt hat. Wir lernen ja gerade eine Menge Griechisch, wie im Restaurant, so auf der Serviette, ne, wo man so immer diese Vokabeln hat. Jetzt habt ihr schon ein bisschen gehabt. Ruben hat letzte Woche über ein griechisches Wort gesprochen, Exodos, nicht Exodus, das Latein, aber Griechisch ist nah dran, Exodos. Und zwar vor zwei Wochen haben wir nicht nur einen Pastor gefeiert, sondern Jesus hat gratuliert und er hat das mit einem Wort gemacht, das war Makarios. Und wisst ihr was? Jesus ist noch lange nicht fertig, dir Applaus zu spenden, denn er hat auch in dieser Passage hier Makarios dabei. Guck mal, in Vers 37, eigentlich haben wir es schon gelesen, aber ich lese nochmal vor. Jesus sagt, sie dürfen sich freuen, oder man könnte übersetzen mit glückselig zu preisen sind, oder sie haben ein gutes Leben, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selbst bedienen. Er sagt, ey Makarios, wenn du in deinem Wartezustand anfängst, andere zu segnen. Makarios, wenn du selber noch nicht geheilt bist, aber für Heilung bei anderen betest. Makarios, wenn du selber eine schwere Zeit bist, aber für anderen Wort des Trostes und der Ermutigung hast. Makarios, wenn du das fröhlich tust. Makarios, wenn du happy bist. Makarios. Jesus sagt, glückselig zu preisen. Es ist noch lange nicht so, wie es mal sein soll. Aber in der Zwischenzeit, lass uns nicht die Hände in den Schoß legen, sondern Jesus gratuliert dir dazu, wenn du fröhlich Segen gibst, da wo du gerade bist. Und dann steht hier noch was Erstaunliches. Ich habe es vorgelesen, vielleicht habt ihr es gemerkt, vielleicht auch nicht. Der Professor Joel Green, der hat das so ein bisschen analysiert, hat einen Kommentar über das Lukas-Evangelium geschrieben und er schreibt Folgendes über diese Szene, die wir gerade gelesen haben. Obwohl diese Szene ansonsten die Normen jener Gesellschaft widerspiegelt, in der Sklaven auf die Ankunft ihres Herrn warten, ne, also so wie wenn ich was über Aldi erzähle oder über wir warten auf die Bahn, kennt jeder, kann man relaten. Das ist jetzt normal und jetzt kommt aber Jesus und gibt ihm wieder einen anderen Spin, untergräbt die Metapher Jesu letztlich die Grundlage des gesamten Sklavensystems. Bei der Ankunft des Herrn findet eine Statusumkehr statt, die zeigt, dass im Haus Gottes, im Reich Gottes, alle keinen Wert auf Status oder Abstammung legen werden. Im Reich Gottes herrscht gegenseitiges Dienen und die Hierarchien des Standes werden außer Kraft gesetzt. Das sie wieder, diese Umkehr, die bei Lukas ständig vorkommt, über die ich auch vor 2 Wochen gesprochen habe. Die Diener setzen sich an den Tisch und der Hausherr schnallt sich die Schürze um, geht zur Vorratskammer, in die Küche, bereitet was zu und dient den Bediensteten. Jesus sagt, so wird's am Ende der Zeit sein. So wird es sein, wenn endlich alles gut wird, wenn ich wiederkomme, dann wird es so ablaufen. So, was hat das mit deinem Warten, deiner Spannung zu tun? Wie kann dieses Wissen darum, wer dich erwartet, während du wartest, dir helfen? Wie kann dieser Bibelvers dir helfen, wenn du hier mit unerfüllter Sehnsucht sitzt und sagst, boah, das zieht an mir? Der Klassiker ist Sexualität, wo du merkst, oh, es ist noch nicht so wie Jesus, ey, das zieht an mir. Wie kann dir das helfen? Wie kann dir das helfen, während du hier sitzt? Und wir alle haben auch Themen, für die wir beten, die noch nicht so sind, wie wir es uns eigentlich wünschen. Zu der Zeit, wo Jesus diese Geschichte erzählt, ist klar, dass Essen, Tischgemeinschaft, das Festmahl ein Ausdruck von Freude, von Annahme und von Genuss ist. Bei den jüdischen Hörern muss da irgendwie schon was geklingelt haben, weil es mit dem Reich des Messias zu tun hat. Und Jesus sagt seinen Leuten quasi, ey, wenn ich wiederkomme, dann werde ich den ganzen Reichtum, den ich als Gott habe, über dir ausgießen. Ich binde mir die Schürze um und ich selber gehe in meine Vorratskammer. Es gibt da Sachen, die dürft ihr nicht anfassen, aber ich nehme alles. Und es gibt niemanden, der mich aufhalten kann, alles aufzutischen, was ich habe. Egal, wie sehr du dich nach Anerkennung sehnst in diesem Leben und vielleicht es eine Sehnsucht ist, die nie gestillt wird, an diesem Tag, an dem ich wiederkomme, werde ich deine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe stillen. Ich selber werde dich bedienen. Ich kann das, ich habe unbegrenzte Möglichkeiten. Ich werde dir so viel Gutes geben, so viel Liebe geben. Ich werde jede Sehnsucht stillen, mit der du jetzt gerade noch ringst. Da wird so viel Trost sein, so viel Hoffnung sein. Es wird kein Schmerz mehr geben, kein Leid mehr geben. Das alles hat ein Ende, wenn König Jesus sich die Schürze umbindet und dich bedient und dir dient. Wahnsinn. Und das ist ein Trost. Als Christen glauben wir, dass wir nicht vergeblich warten. Es geht gar nicht darum, Gefühle und Sehnsüchte möglichst zu unterdrücken und möglichst weit wegzuschieben, sondern es geht darum, ey, das, was du fühlst, wonach du dich sehnst, da wo dein Herz so schwer ist, weil so viel Ungerechtigkeit da ist, das ist ein Vorgeschmack und das ist in dir drinne, weil da ein Gott der Gerechtigkeit und der Liebe und des Friedens ist, der es eigentlich anders will. Aber weißt du was, du wirst nicht vergeblich warten, denn eines Tages, wenn der Herr wiederkommt, dann wird das zur Ruhe kommen. Dann wird er diese Sehnsucht stillen. Dieser Schmerz, den du hast, der wird nicht bleiben. Das ist der Trost. Christen glauben, König Jesus kommt. Er wird belohnen, er wird ehren. Und es ist crazy, das ist Reich Gottes. Er bindet sich die Schürze um und bedient dich und mich. Jetzt weiß ich, wir haben Gäste hier. Und für euch ist das mit Jesus und so vielleicht noch neu und ihr beschäftigt euch ganz frisch mit dem christlichen Glauben. Vielleicht ist da so die Frage, okay, ist das nicht so eine klassische Rhetorik in der Kirche, dass da einer steht und sagt, ja, im Jenseits dann. Ist das nicht so ein bisschen Mittelalter so, die Leute aufs Jenseits zu vertrösten und irgendwie? Wenn das dein Gedanke ist, danke für deine Ehrlichkeit, ich greife das mal auf. Und ich habe mich gefragt, okay, warum warten wir anders auf die U-Bahn als auf eine Gebetserhörung? Was ist anders an dem Warten auf die Zustellung einer Online-Bestellung im Vergleich zu wir warten darauf, geheilt zu werden? Und ich glaube, ein Teil der Antwort oder vielleicht auch die Antwort ist Gewissheit. Gewissheit. Dass wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, die Bahn kommt. Mein Paketchen wird geliefert. Und diese Erfahrung der Vergangenheit, die lässt mich zuversichtlich in die Zukunft schauen und im Hier und Jetzt ein bisschen entspannter auf die Bahn warten. Bisher ist sie immer gekommen. Und selbst wenn der Zug gestrichen wurde, nach Hause gekommen sind, war alle irgendwann. Wisst ihr, was ich meine? Die Erfahrung aus der Vergangenheit hilft uns im Hier und Jetzt, während wir darauf warten, dass bestimmte Dinge in der Zukunft passieren. Und ich glaube, im Christentum gibt es dafür auch eine Antwort. Das ist gar nicht so anders. Erstens, jede Erfahrung, die du mit der Zuverlässigkeit Gottes machst, hat die Kraft, deine Gewissheit zu stärken. Deswegen erzähle ich ja immer wieder Gottgeschichten. Diejenigen, die mit mir irgendwie in einer Leitungsgruppe sind, die kennen das schon. Irgendwie eine viel zu lange Sprachnachricht oder ein Foto oder eine Story, die ich teile. Das tue ich, um bei anderen diese Gewissheit zu stärken und zu sagen, guck mal, was er da getan hat. Die Bahn ist gekommen. Sie könnte doch auch bei dir kommen. Dass wir sagen, wir stehen quasi am, geistlich gesprochen, am U-Bahnsteig, und da haben wir ja auch, wenn wir da vorne an der U-Bahn stehen, jetzt keine Kamera, aber die Erfahrung sagt uns, irgendwo da hinten muss die U-Bahn kommen, ich sehe sie noch nicht, aber ich warte entspannt im Hinblick auf die Ankunftszeit, denn ich glaube, meine Erfahrung sagt mir, die Bahn kommt. Und so ist es mit jeder Erfahrung, die du mit Gottes Zuverlässigkeit machst. Halt sie fest, versuch es irgendwie zu dokumentieren und teile sie, mindestens das, denn das weckt Gewissheit, dass Gott das wieder tun kann. Zweiter Gedanke, Jesus hat schon einmal etwas getan, was er über die Zukunft vorausgesagt hat. Was wir in Lukas 12 lesen, über das Ende der Zeit, hat Jesus schon einmal getan. Wie das? Am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus sich bildlich gesprochen schon mal die Schürze umgebunden. Er hat auf seinen Status verzichtet. Er hat sich selber entleert, sagt die Bibel. Er hat alles weggegeben und sich für dich und mich zum Diener gemacht, weil er Freude daran hat, dir und mir etwas zu schenken, nämlich Vergebung unserer Sünden. Freiheit von Schuld, Freiheit von Scham. Er hat sich selber zum Diener gemacht, schon einmal, um uns zu beschenken. Aber das noch mehr am Kreuz. Jesus hat schon einmal etwas vorausgesagt, wo alle gesagt haben, ah, Jesus hat gesagt, ich werde sterben und nach 3 Tagen werde ich wieder lebendig werden. Und die Leute haben ihm nicht geglaubt oder sie haben ihn dafür sogar hingerichtet. Und was ist passiert? 2000 Jahre später, in einer norddeutschen Stadt, treffen sich ein paar hundert Leute im Glauben daran, dass Jesus getan hat, was er gesagt hat, nämlich er ist auferstanden, er lebt, er ist da. Jesus hat schon einmal getan, was er gesagt hat. Lass dich das trösten, lass das in dir die Gewissheit wecken, er wird es wieder tun, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Das konnten sich die Leute auch nicht vorstellen. Hat auch noch nie einer vorher gemacht. Ich glaube, er kann es nochmal machen. Jesus macht Jesus-Sachen. Okay, was hat das jetzt ganz praktisch für einen Effekt? Und damit möchte ich schließen, dass ich euch persönlich von mir erzähle. Von meiner Oma. Sie hat Krebs. Letztes Jahr fing das an, wenn ich das richtig weiß. Inzwischen hat er Krebs gestreut. Er ist im Rücken, er ist in der Lunge, er ist im Bein. Meine Oma wird in den nächsten Tagen oder Wochen sterben. Und ich denke jeden Tag an sie und ich bete für sie und ich frage mich so, wenn ich ehrlich bin, okay, wann kommt der Anruf, dass Jesus sie zu sich geholt hat? Und das ist eine reale Wartesituation, die ganz viel mit Leid und Spannung zu tun hat, in der man sich dann befindet. So, wie hilft all das, was Jesus da erzählt in Lukas 12, mir in meiner konkreten Situation und dir in deiner Spannungswartesituation? Wir als Familie, ich und meine Oma, glauben, Gott sagt, ich komme wieder. Ich bin schon einmal von den Toten wiedergekommen und ich werde es wieder tun. Und dann werde ich alle, die jetzt tot sind, lebendig machen und die ihr Vertrauen auf mich gesetzt haben, für die wird es dann kein Leid, kein Schmerz, nichts, kein Tod mehr geben. Wisst ihr was? Das gibt so viel Kraft, so viel Trost, so viel Hoffnung in dieser Wartezeit. Und meine Oma, die hat ein langes Leben gelebt. Natürlich möchte niemand so sterben, aber sie weiß, von Anfang an war ihr Leben ein Geschenk der Freude von ihrem Gott. Und die hat so viel erlebt. Aus der Ukraine geflohen, aus Polen geflohen, aus der DDR geflohen. Jetzt darf sie in Westdeutschland leben. Und als erwachsene Frau bricht das Evangelium in ihr Leben rein. Sie entscheidet sich für Jesus. Und jetzt, wenn sie in den nächsten Tagen oder Wochen Gott begegnen wird, dann glaubt sie, sie wird ihrem Richter gegenüberstehen. Und nach einem langen Leben weiß man auch, das könnte was werden. Aber sie ist so entspannt, weil sie weiß, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Er hat sich die Schürze umgebunden. Ich bin frei von Schuld. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen, bei ihm zu sein, nicht mehr zu leiden, meine Liebsten zu sehen. Das verändert alles in diesen Wartesituationen. Es ist crazy. Ich habe mit meiner Mutter diese Woche telefoniert und sie sagt, die Leute vom Palliativ- und Pflegedienst, die sagen immer, oh, es tut mir so gut, wenn sie für mich beten. Was ist denn da los? Da ist eine kranke Frau und die Pfleger, die jungen Frauen, die gehen gesegnet nach Hause. Das ist Reich Gottes. Das ist Reich Gottes. dass die sterbende Person die lebendigen Personen segnet. Und für uns als Familie in der Zwischenzeit heißt es, zu warten und gute Verwalter zu sein, indem wir anrufen. Sie wohnt in Frankfurt. Meine Schwester ist hingefahren, hat Abendmahl mit ihr gefeiert. Ich nehme in 2 Wochen Urlaub. Oma, halte durch. Fahr noch mal hin. Aber wir versuchen da zu sein, mit zu weinen, mit zu trösten, mit zu beten. Und wenn du hier sitzt, das Christentum bietet nicht alle Antworten. Let's be honest. Aber ich kenne keine bessere Art zu leben, zu warten, zu leiden und zu sterben als mit Jesus. Gibt's nicht für mich. Und die Jünger, die sind irgendwann an diesem Punkt, weil die Sache mit Jesus ja echt auch anstrengend sein kann und in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht zu leben, das ist echt auch nervig manchmal. Und dann steht irgendwann einer der Jünger vor Jesus und Jesus sagt, ey, wollt ihr auch gehen? Und die Freiheit hat jeder von uns. Und dieser Jünger antwortet, ey, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist das Angebot, das ich dir machen möchte. Ich möchte so eine Predigt nicht einfach beenden und sagen, das war's, sondern ich möchte das Angebot machen, dich für Jesus zu entscheiden, wie meine Oma und wie ich, dein Vertrauen auf ihn zu setzen und sagen, es ist nicht alles Bombe gelaufen, aber ich nehme das an, dieses Geschenk vom Reich Gottes, ich nehme das an, das Geschenk der Vergebung. Ich möchte das in der Weise machen, dass wir kurz still sind, die Augen schließen. Wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, finde ich es total angemessen, dass du im Inneren einmal Jesus Danke dafür sagst. Vielleicht hast du auch einen lieben Menschen auf dem Herzen und möchtest für den beten. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann werde ich gleich fragen, ob du diese Entscheidung treffen möchtest. Dann kannst du deine Hand heben und ich werde von hier vorne für dich beten. Okay, ihr Lieben, immer fragen, ihr betet einfach weiter, die ihr betet, aber gibt es jemanden, der von sich sagt, ich glaube, es ist für mich dran, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Danke, danke, Gott segne dich. Ihr könnt die Hände runternehmen. Gibt es noch jemanden hier? Danke. Manchmal ist es ein Kampf, innerlich. Sie haben ja die Augen zu. Gibt es noch jemanden, der sagt, sonst bete ich für euch 3. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, komm doch nach dem Gottesdienst einmal auf mich zu. Ich würde dich beglückwünschen, auch nochmal persönlich für dich beten. Und wenn du sagst, ich habe die Hand nicht gehoben, weil ich es irgendwie nicht konnte, aber eigentlich war das mein Schritt, dann komm trotzdem auf mich zu. Wenn du meinen Kollegen Matthias kennst, der ist auch im Gottesdienst, du kannst sicherlich auch mit ihm beten. Und dann wollen wir dich segnen. Jetzt bete ich für euch 3. Und die Band kann nach vorne kommen, weil wir gleich König Jesus zusingen. Herr, ich danke dir für diese 3 Entscheidungen, 3 Menschen, die du gerufen und gezogen hast. Und du sagst in deinem Wort, dass im Himmel vor den Engeln große Freude ist über Menschen, die umkehren und ihr Vertrauen auf dich setzen. Und das möchte ich euch 3 besonders zusprechen. Gott freut sich über euch. Er ist ein fröhlicher Gott. Er liebt euch mit einer Liebe, die schon da war, als ihr noch nicht da wart. Er liebt euch mit einer Liebe, die schon da war, bevor ihr irgendwelche falschen oder richtigen Entscheidungen getroffen habt. Hat er euch gesehen und geliebt. Heiliger Geist, ich bete, dass du die 3 neu erfüllst. Komm, Heiliger Geist. Komm und mach Jesus groß. Ist okay, lass ihn wirken. Danke, Herr, danke. Und ich spreche euch das zu, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Das gilt euch, das gilt uns, gibt jeden, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Vater, wir preisen dich dafür, dass du 3 Menschenherzen dir zugezogen hast und für jedes andere Herz, das heute neu dir Danke gesagt hat, dass wir mit dir leben dürfen, mit dir leiden dürfen, mit dir sterben und mit dir auferstehen dürfen, preise ich dich. Jesus, ich preise dich dafür, dass du dir nicht zu schade bist, sondern dir wirklich die Schürze umgebunden hast und es wieder tun wirst. Was für ein Gott, dem wir dienen dürfen. Wir lieben dich, du bist der König aller Könige und wir beten dich an. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.